Stell dir vor, du betrittst morgens dein Büro. Aber das Büro ist, naja, winzig. Vielleicht so 12 Meter lang und knapp 3 Meter breit.
Mhm, klingt jetzt schon nach einem Albtraum für Leute mit Platzangst.
Ja, absolut. Und das Schlimmste, der Boden schwankt unaufhörlich. Ab und zu schwappt eiskaltes Wasser durchs Fenster.
Okay, das ist definitiv kein normales Büro.
Überhaupt nicht. Und der absolute Haken an der Sache ist, du kannst um 17 Uhr nicht einfach den Laptop zuklappen und nach Hause gehen.
Genau, man steckt fest.
Du steckst fest. Wenn es ein Problem mit den Kollegen gibt oder der Chef nervt, es gibt keinen Ausweg, keine HR-Abteilung, bei der man sich beschweren kann, keine Kaffeeküche zum Verstecken. Du bist mit diesen Leuten mitten auf dem Meer.
Das ist wirklich das ultimative Stressszenario.
Genau, das ist die Realität auf der Yacht Calami Star. Wir machen heute nämlich eine Tiefenanalyse eines Logbuchs, eine Segeltörn aus dem Juni 2023.
Und auf den ersten Blick liest sich das ja wirklich wie so ein netter Urlaubstrip durch die dänische Südsee.
Tut es, ja. Aber wenn man mal diese ganzen nautischen Begriffe so ein bisschen beiseite schiebt, dann ist dieses Dokument eigentlich eine absolute Masterclass. Eine Masterclass in Sachen moderner Führung und Teamwork.
Weil diese räumliche Enge das Szenario so wertvoll macht, oder?
Exakt. Wir schauen uns das heute streng durch die Linse der Zusammenarbeit an. Skipper und Crew. Wie funktioniert das?
Auf einem engen Boot wirken Gruppendynamiken halt wirklich wie unter einem Brennglas. Normale Bürokonflikte, die sich sonst über Wochen hinziehen, die eskalieren dort draußen in Minuten.
Wahnsinn, ja?
Führung und Vertrauen sind da draußen kein abstraktes Konzept aus so einem Management-Seminar. Das ist überlebenswichtig, damit alle wieder unbeschadet in den Hafen kommen.
Um das Setup mal kurz zu umreißen, damit du, der uns hier gerade zuhört, weißt, wer da auf engstem Raum zusammenarbeitet. Wir haben da eine extrem bunt gemischte Truppe.
Sehr heterogen, ja.
Da ist einmal Carolyn, die das Schiff schon von vielen Turns kennt, und Frank. Der hat hier quasi von der Pike auf gelernt. Also den Aufstieg vom Lehrling zum kompetenten Segler, den hat er schon hinter sich.
Und dann kommen die Neulinge ins Spiel.
Richtig, der spannende Teil. Zwei absolute Anfänger, Markus und Christian. Die haben sich wohl schon vorher in der WhatsApp-Gruppe spaßhaft darum gestritten, wer der unerfahrenere Segler ist.
Nur um diesen historischen Titel des Moses zu ergattern.
Genau, der Moses. So nannte man ja früher den Schiffsjungen im allerersten Lehrjahr. Und über all dem steht dann der Skipper. Der muss diese Truppe irgendwie zu einem funktionierenden Team formen.
Was direkt eine ziemlich spannende Kernfrage aufwirft, finde ich. Also, wie synchronisiert man so völlig unterschiedliche Erfahrungslevel?
Ohne die Erfahrenen zu langweilen.
Ja, und vor allem ohne die Anfänger völlig zu überfordern.
Und bevor die Crew überhaupt in See sticht, gibt es in Heiligenhafen direkt die erste gewaltige Bewährungsprobe für dieses Teamgefüge.
Es geht um die Wetterentscheidung, richtig?
Genau. Die grundlegendste aller Entscheidungen. Fahren wir heute überhaupt raus? Die Wettermodelle in unseren Quellen widersprechen sich da massiv.
Das ist ja oft so ein Problem an der Küste.
Auf der einen Seite haben wir das ECMWF-Modell. Das sagt 6 Beaufort, in Böen sogar Stärke 7 aus Nordost voraus. Das ist für so ein Boot schon richtig schweres Wetter.
Absolut.
Auf der anderen Seite verharmlost der Deutsche Wetterdienst die Lage total und prognostiziert eine abnehmende Stärke 4. Das ist im Geschäftsleben ungefähr so, als ob dir 2 verschiedene Analystenteams völlig gegensätzliche Risikobewertungen auf den Tisch legen.
Für ein Millionenprojekt, ja.
Genau. Der eine sagt, das Ding fliegt uns heute um die Ohren. Der andere sagt, alles total entspannt, können wir machen.
Das ist der klassische Moment, in dem traditionelle, sehr hierarchische Führungskräfte oft einknicken. Sie treffen dann eine einsame Entscheidung, einfach um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.
Nach dem Motto, der Chef hat gesprochen.
Exakt. Aber der Skipper hier wählt einen völlig anderen Weg. Er legt diese widersprüchlichen Daten komplett offen auf den Tisch. Er diskutiert die Risiken mit allen.
Besonders dieses Risiko von Manövern bei starkem Wind im Hafen. Ne? Da sagt er so pragmatisch, Bruch kann jede oder jeder.
Ja, ein toller Satz. Er macht die Crew damit aktiv zu Mitwissern des Risikos.
Aber da muss ich mal kurz einhaken. Er diskutiert das zwar alles offen, aber das letzte Wort hat doch am Ende die formelle Führungskraft, also der Skipper. Wie verhindert er denn, dass die Crew da einfach nur nickt, weil der Chef ja eh am Ende entscheidet?
Das ist genau der springende Punkt. Da unterscheidet sich gute von exzellenter Führung. Wir sprechen in der Managementliteratur da oft von psychologischer Sicherheit.
Psychological Safety, ja? Ein riesiges Buzzword im Moment.
Genau. Und in der Praxis wird es oft völlig falsch verstanden. Viele denken, das heißt, wir haben uns alle lieb und es gibt keinen Streit.
Kuschelkurs.
Richtig. Aber hier auf dem Boot bedeutet das knallhartes Risikomanagement. Der Skipper etabliert eine klare Regel. Er entscheidet niemals auf Auslaufen, wenn auch nur ein einziges Crewmitglied signalisiert, dass es ihm zu viel ist.
Wow, ein echtes Vetorecht für jeden.
Er versteht einfach die Asymmetrie des Risikos in solchen Gruppendynamiken.
Warte, was genau meinst du mit Asymmetrie des Risikos?
Naja, stell dir vor, du bist dieser Neuling, der Moses. Und fünf Leute um dich herum rufen vielleicht, ach komm, lass uns segeln, das wird schon lustig.
Da traut man sich ja kaum, was dagegen zu sagen.
Eben. Die Angst, in dieser Gruppe als Feigling oder Spielverderber dazustehen, ist in dem Moment für unser Gehirn oft viel realer und bedrohlicher als diese ganz abstrakte Gefahr eines Sturms auf dem Meer.
Stimmt. Man sieht den Sturm ja noch nicht, aber die enttäuschten Gesichter der Kollegen, die sieht man sofort.
Der Gruppendruck hebelt den gesunden Menschenverstand einfach aus. Und indem der Skipper proaktiv sagt, hey, wir bleiben im Hafen, wenn sich auch nur einer unwohl fühlt, demontiert er diesen Druck komplett.
Er zwingt also niemanden, sich aktiv gegen die Gruppe stellen zu müssen.
Genau, er baut eine Brücke. Jeder kann darüber gehen, ganz ohne Gesichtsverlust.
Das ist extrem faszinierend. Er schiebt die Verantwortung für dieses Veto nicht auf den Schwächsten ab, sondern er legitimiert das Veto als den Standard. Und weil sich jetzt alle sicher fühlen, dass sie wirklich gehört werden, stimmen am Ende tatsächlich alle zu.
Und sie legen ab.
Um 10.30 Uhr mit entspannten Gesichtern. Aber, und das liest man im Logbuch sehr deutlich, diese Entspannung hält nicht lange an.
Auf der westlichen Ostsee wird es dann ungemütlich.
Sehr ruppig. Wir sprechen hier laut Quelle von Windgeschwindigkeiten zwischen 22 und 29 Knoten. Die Wellen bauen sich auf, einen Meter später sogar auf 2 Meter auf.
Das ist für so eine Yacht schon ordentlich.
Und das Boot rast da mit 10,7 Knoten über das Wasser. Eine beachtliche Geschwindigkeit. Man muss das Schiff richtig aktiv und mit wahnsinnig viel Kraft durch diese Wellenberge steuern.
Ein Turn, der laut Logbuch selbsterfahrene Segler massiv fordert. Da steigen die physischen und mentalen Belastungen exponentiell an.
Und genau das bringt mich zu einer Szene, bei der ich beim Lesen wirklich zweimal hingucken musste. Inmitten von diesem Adrenalinrausch bei 2 Metern Welle, da drängt plötzlich dieser völlige Anfänger ans Ruder.
Der Moses Christian.
Ja. Und aus klassischer Management-Sicht würde man doch jetzt sagen, okay, Krise, der Chef übernimmt. Aber hier greift kein Mikromanagement. Der Skipper drückt diesem absoluten Neuling tatsächlich das Steuer in die Hand.
Wahnsinn, oder?
Ist das nicht eigentlich total fahrlässig? Ich meine, das ist, als würde man dem Praktikanten den Millionen-Pitch beim wichtigsten Kunden überlassen.
Das wirkt von außen betrachtet natürlich total paradox, ist aber eigentlich ein brillanter psychologischer Schachzug. Es geht da um die Neurobiologie von Kontrolle.
Okay, erklär mal.
Wenn du als Neuling bei schwerem Wetter einfach nur passiv an Deck sitzt, bist du den Elementen völlig ausgeliefert. Dein Gehirn registriert jede Welle, jede heftige Schräglage als unkontrollierbare Bedrohung.
Man sitzt da und wartet nur noch auf den Einschlag.
Na, die Amygdala im Gehirn schlägt Alarm. Du bekommst Angst und sehr oft wirst du dann auch seekrank.
Weil einem die Kontrolle fehlt.
Richtig. In dem Moment, in dem der Skipper Christian das Steuer übergibt, ändert sich die kognitive Verarbeitung im Gehirn komplett.
Weil er jetzt eine Aufgabe hat.
Weil er die Kontrolle hat. Sein Gehirn wechselt von diesem passiven Panikmodus in einen aktiven Problemlösungsmodus.
Ah, verstehe. Er muss sich konzentrieren.
Er muss die Wellen lesen. Er spürt den Druck auf dem Ruderblatt. Er sieht ganz direkt, wie seine eigenen Lenkbewegungen das Schiff stabilisieren.
Das Logbuch zitiert den Skipper da mit dem Gedanken, kann der das? Er denkt das wohl kurz, aber er greift nicht ein. Er lässt einfach los.
Und das Ergebnis gibt ihm ja völlig recht. Christian steuert hervorragend. Er adaptiert das Verhalten des Skippers durch pure Beobachtung und Ausführung.
Und das ist ja kein Einzelfall auf diesem Turn. Das Logbuch beschreibt später eine ganz ähnliche Situation mit Caroline. Da erwischt die Crew diesen Cap-und-Düsen-Effekt an der Südspitze von Langeland beim Dorf Sklint.
Ein berüchtigtes Revier.
Der Wind legt durch die geografischen Gegebenheiten schlagartig nochmal um 10 Knoten zu. Und wieder der Skipper reißt das Ruder nicht an sich. Caroline bringt das Schiff nach 29 anstrengenden Seemeilen souverän und sicher in die Box in Bagenkop.
Echte Zusammenarbeit bedeutet eben, Verantwortung exakt dann abzugeben, wenn der Druck am allerhöchsten ist.
Das ist ein harter Satz. Wenn es am meisten brennt, soll ich abgeben?
Ja. Denn wenn Führungskräfte ihren Leuten nur bei Flaute und Sonnenschein vertrauen, dann ist das kein Vertrauen. Das ist Beschäftigungstherapie.
Wow, okay, das sitzt.
Indem der Skipper in den kritischen Momenten am Rande der Komfortzone das Steuer abgibt, kalibriert er das Selbstwirksamkeitsgefühl der Crew völlig neu.
Klar, wer bei Stärke 7 ein 11-Meter-Schiff über 2 Meter hohe Wellen gesteuert hat, der geht doch am nächsten Tag mit einer ganz anderen Brust an kleinere Probleme heran.
Absolut. Eine völlig neue mentale Haltung.
Aber, und das ist jetzt der nächste Punkt, wenn du ein Team so ans Limit gebracht hast und sie haben diesen Sturm gemeistert, dann hast du als Führungskraft plötzlich ein ganz anderes Problem.
Die Hafenmanöver.
Genau, die Präzisionsarbeit. Nach dem Rausch auf offener See kommt das Einparken. Und hier offenbart das Logbuch eine didaktische Methode, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat.
Wir sprechen da über Manöver in dänischen Häfen wie Ereskøbing und Marstall, richtig?
Ja. Rückwärts gegen starken Seitenwind aus der Box fahren, durch extrem enge, flache Rinnen navigieren, da ist Millimeterarbeit gefragt.
Diese Hafenmanöver sind ja die eigentliche Feuerprobe für die Fehlerkultur eines Teams. Auf offener See hast du Platz. Im Hafen entscheiden Zentimeter.
Der Skipper erklärt an einer Stelle beim Einhand- und Zweimann-Anlegen ein extrem spannendes Konzept. Er beschreibt, wie sich aus einer einzigen, winzigen Unsauberkeit bei der Ansteuerung des Luvpfahls, also dem Holzpfahl in der Box, von dem der Wind kommt, eine regelrechte, wie nennt er es, verhängnisvolle Fehlerkette entwickelt.
Mhm.
Mich hat das sofort an den Begriff der Technical Debt erinnert, also an technische Schulden in der Softwareentwicklung.
Das ist ein hervorragender Vergleich. Führ das mal weiter aus, wie meinst du das?
Also, bei technischer Schuld in der Programmierung ist es so, du schreibst eine winzige, unsaubere Zeile Code, einfach um heute Zeit zu sparen. Das Programm stürzt nicht sofort ab.
Aber es hat Konsequenzen.
Genau. Dieser kleine Fehler zwingt das nächste Bauteil zu einem Workaround. Das führt dann zu mehr Rechenleistung, das führt zu Verzögerungen in der Datenbank. Und plötzlich, Wochen später, kollabiert das gesamte System bei einem völlig harmlosen User-Klick.
Eine Kettenreaktion.
Nichts anderes passiert hier beim Segeln. Du fährst diesen Pfahl im falschen Winkel an, das Boot vertreibt um 10 cm, du musst mit dem Motor gegensteuern.
Der Propellereffekt drückt das Heck in die falsche Richtung.
Ja, jemand wirft die Leine hektisch daneben und am Ende kracht das Boot volle Kanne in die Nachbarjacht.
Und genau deshalb ist diese Reaktion des Skippers auf diese Fehlerkette so bemerkenswert. Ein traditioneller Kapitän würde jetzt anfangen zu brüllen, um die Fehlerkette durch Autorität irgendwie zu unterbrechen.
Nach dem Motto, mach das gefälligst richtig.
Exakt. Aber unser Skipper hier arbeitet mit zwei fundamentalen Leitsätzen. Der erste lautet:
Den Wind zum Freund machen und nicht gegen ihn kämpfen.
Also die Naturkräfte nutzen. Den Wind, der das Boot ohnehin bewegt, anstatt sich da mit roher Motorgewalt dagegen zu stellen. Er arbeitet mit dem System, nicht dagegen.
Genau, und der weitaus wichtigere zweite Leitsatz für die Crew lautet: Lernen im Schneckentempo.
Dieses Lernen im Schneckentempo taucht in dem Logbuch echt immer wieder auf. Was genau passiert da auf kognitiver Ebene bei uns? Das hat extrem viel mit der Architektur unseres Arbeitsgedächtnisses zu tun. Wenn wir komplexe, neue motorische Abläufe lernen, wie zum Beispiel das Werfen einer Achterleine über so einen Pfahl, während das Boot driftet, da benötigt unser Gehirn enorme Kapazitäten.
Und wenn dann Stress dazu kommt?
Genau das ist das Problem. Kommt Zeitdruck oder ein brüllender Chef hinzu, schüttet der Körper sofort Stresshormone aus. Das Arbeitsgedächtnis schrumpft dramatisch zusammen. Wir verfallen in den Fight-of-Flight-Modus.
Und in dem Zustand lernt man nichts Neues?
Null. Wir können schlichtweg nichts Neues aufnehmen.
Das heißt, der Skipper nimmt bewusst das ganze Tempo raus, um das Gehirn seiner Crew quasi auszutricksen?
Er dekonstruiert den Stress. Er macht detaillierte Theorieeinweisungen und zwar tief unten unter Deck, wo es ruhig ist, ganz fernab vom eigentlichen Geschehen.
Oh, das ist clever.
Ja, und dann geht er an Deck und demonstriert diese komplexen Manöver selbst extrem langsam. Er zerlegt diesen fließenden Vorgang in statische Einzelteile.
An den Pfahl fahren, abstoppen, Achterleine überlegen.
Langsam in die Leine eindampfen, genau. Erst wenn dieses mentale Modell bei allen stressfrei sitzt, dürfen die Neulinge ran.
Und da machen sie dann ja durchaus ihre Fehler, das muss man auch sagen. Das Logbuch ist da sehr ehrlich.
Oh ja.
Diese beiden Moses, Christian und Markus, die haben teilweise eine sehr kreative Auslegung der Navigationsregeln. Da werden die offiziellen Fahrwassertonnen, also diese Seezeichen, die markieren, wo man überhaupt fahren darf, eher als unverbindliche Empfehlung interpretiert.
Und später behaupten sie dann augenzwinkernd, Sie wollten doch nur dem Seegras ausweichen.
Genau. Aber das ist ja ein wunderbares Beispiel für dieses scheinbare Paradoxon exzellenter Führung.
Inwiefern?
Auf der einen Seite lässt der Skipper diese Navigationsfehler zu. Er reißt nicht panisch das Lenkrad rum, wenn sie eine Tonne auf der falschen Seite passieren, zumindest solange noch genug Wasser unterm Kiel ist.
Diese Toleranz für Fehler ist essentiell für den Lernprozess.
Aber, und das ist das entscheidende Gegengewicht, diese Freiheit existiert nur innerhalb eines absolut rigiden, nicht verhandelbaren Rahmens, nämlich wenn es um die physische Sicherheit geht.
Ah, du meinst die Sache mit den Schoten?
Ja. Das sticht im Logbuch total heraus. Es gibt eine absolute Null-Toleranz-Politik bei herumliegenden Schoten. Für die Nichtsegler unter uns, Schoten, das sind diese dicken Seile, mit denen die Segel bedient werden.
Genau. Und wenn die unaufgeräumt auf dem Boden des Cockpits liegen, werden die bei einer plötzlichen Welle zu lebensgefährlichen Stolperfallen. Wer da reintritt, fliegt über Bord oder bricht sich was.
Und hier zieht der Skipper ganz klar eine rote Linie. Da gibt es keine Diskussion, da wird nicht experimentiert, da wird richtig streng durchgegriffen, selbst wenn die Crew dann vielleicht mal mault.
Dieser Kontrast ist wahnsinnig faszinierend. Extreme Freiheit bei der Navigation, aber absolute Strenge bei der Unfallverhütung.
Aber neurologisch bedingt das doch einander, oder?
Absolut. Nur weil dieser Rahmen, diese physische Sicherheit so unverrückbar stabil ist, kann sich die Crew innerhalb dieses Rahmens völlig frei und entspannt ausprobieren.
Was uns unweigerlich zur Stimmung an Bord bringt. Denn Segeln unter diesen Bedingungen, das ist ja echt kein Spaziergang.
Nee, das ist richtig harte Arbeit.
Wir lesen da vom ständigen Kreuzen gegen den Wind im Lyokrog. Wir lesen von ganz viel Handarbeit beim Reffen der Segel. Also, wenn man die Segelfläche schnell verkleinern muss, weil der Wind zu stark wird. Das ist körperliche Schwerstarbeit, während das Boot schräg im Wasser liegt.
Und dann noch das Einrollen der Genua, dieses großen Vorsegels. Und am Ende des Tages muss das schwere Großsegel sauber aufgetucht, also ordentlich zusammengelegt werden.
Das zehrt an den Kräften. Wie verhindert man da als Führungskraft, dass bei all dieser Erschöpfung die Stimmung irgendwann komplett kippt?
Indem man versteht, dass Teammoral kein netter Bonus ist. Das ist eine strategische Ressource. Und die muss aktiv gemanagt werden. Leistung und Erholung müssen da rhythmisch aufeinander folgen.
Und der Skipper zelebriert das regelrecht, diese Erholungsphasen. Nach dem harten Turn nach Bagagenkorb gibt es passenderweise ein Gebäck namens Moses im Glück. Das sind so Franzbrötchen zum obligatorischen Anlegebier.
Und das Logbuch vermerkt ja auch, wie diese beiden Neulinge da richtig vor Stolz strahlen.
Später in Eröskübing besorgt der Skipper dann handgemachtes dänisches Lakritzeis. Er deklariert das ganz feierlich als das offizielle Captain's Dinner.
Oder sie grillen gemeinsam. Am Hafen, bei starkem Seitenwind, Thüringer Würstchen mit einem riesigen Berg Salat.
Und zum krönenden Abschluss der Reise inszeniert er dann noch diese großartigen Moses Championships.
Ein total spielerischer Wettkampf, um das Gelernte zu konsolidieren.
Exakt. Da geht es um den Titel Bester Moses. Da müssen die dann Manöver wie Boje über Bord fahren oder das ominöse Hamburger Manöver bei abflauenden Windmeistern.
Und die Pointe an der ganzen Sache ist ja,
dass es keinen Sieger gibt. Beide, Markus und Christian, schlagen sich so souverän. Die haben diese ganzen Abläufe durch das vorherige Schneckentempo so tief verinnerlicht, dass es am Ende keinen klaren Gewinner geben kann.
Und der Skipper notiert dann irgendwann in einer ruhigen Minute so ironisch im Logbuch, Meuterei. Haben die gar nicht nötig.
Die Harmonie auf diesem Boot ist fast schon greifbar. Er lobt auch ausgiebig, besonders als die Crew gegen Ende der Reise völlig selbstständig die Genua einrollt und das Großsegel auftucht. Er schreibt da, so muss das, sind die selbstständig geworden.
Wenn wir all diese Beobachtungen jetzt mal synthetisieren, dann wird eins extrem deutlich. Diese hohe Teammoral, dieses ganze Lachen beim Grillen, das ist kein Zufall. Und es ist auch keine Frage von einfach nur sympathischen Charakteren.
Sondern?
Symmetrie des Risikos bei Entscheidungen abgebaut hat.
Weil er das Steuer im Sturm übergeben hat.
Genau, das stärkt das Selbstwirksamkeitsgefühl. Und weil er durch dieses langsame Lehren einen komplett angstfreien Raum geschaffen hat. Genau deshalb lachen die am Ende alle zusammen. Die Franzbrötchen sind eigentlich nur das Symbol für eine extrem tiefe psychologische Sicherheit.
Wahnsinn! Also was nehmen wir aus dieser maritimen Masterclass jetzt für unseren eigenen Alltag mit? Egal ob du, der uns zuhört, ein Projektteam im Büro leitest, einen Verein führst oder in der Familie so komplexe Situationen navigierst. Wahre Zusammenarbeit lässt sich nicht durch Hierarchie erzwingen.
Niemals.
Sie entsteht, wenn man als sogenannter Skipper das eigene Ego einfach mal zurückstellt. Sie entsteht, wenn man Vetorechte aktiv einfordert, statt sie nur passiv zu dulden.
Und sie entsteht, wenn man das Steuer genau dann aus der Hand gibt, wenn es richtig ungemütlich wird.
Und sie erfordert eben diese eiserne Disziplin, das eigene Tempo drastisch zu drosseln, damit andere fehlerfrei lernen können. Schneckentempo eben.
Das Logbuch ist wirklich eine Blaupause dafür, wie man das Potenzial von Individuen so bündelt, dass das Team am Ende weitaus widerstandsfähiger ist als die Summe seiner Teile.
Das bringt mich zu einem letzten, vielleicht etwas unbequemen Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Wir haben am Anfang über dieses winzige, schwimmende Büro gesprochen, aus dem es kein Entkommen gibt.
Mhm.
Stell dir mal vor, du wachst morgen auf und bist beruflich oder auch privat plötzlich wieder der absolute Moses, der totale Neuling in einem völlig unbekannten stürmischen Gewässer. Welche Art von Führung würdest du dir wünschen?
Eine sehr gute Frage.
Jemanden, der durch Micromanagement die Kontrolle behält? Oder jemanden, der dir trotz hoher Wellen einfach das Steuer überlässt, weil er an dich glaubt?
Die Antwort ist da eigentlich ziemlich klar.
Und noch viel wichtiger. Wenn du heute in deinem Leben bereits in der Position dieses Skippers bist, der Entscheidungen trifft und Ressourcen verteilt, bist du dir eigentlich wirklich sicher, dass deine Crew unten unter Deck nicht insgeheim schon die nächste Meuterei plant? Denk da mal in einer ruhigen Minute drüber nach. Danke, dass du heute bei unserer tiefen Analyse mit an Bord warst. Bis zum nächsten Mal.